Unibet. Episode 136. David Reinbacher, Verteidiger Prospect, NHL Entry Draft 2023.
Der beste Österreicher oder der höchst gedraftete Österreicher zum See. Der Wanek hat seine NHL-Karriere erfolgreich beendet, ist dann erstmal unter dem Gipfel. Darum ist schwierig zu sagen, ob mich das jetzt so brutal stolz machen kann. Ich glaube, mich mehr stolz machen, wenn ich sagen könnte, ich habe die erfolgreichste österreichische NHL-Karriere abgeliefert.
Und Damian Klager, Torhüter-Prospect, NHL Entry Draft 2023. Nachdem die Chancen jetzt nicht ganz schlecht stehen, ist das was, mit dem du dich schon beschäftigst, wie es sich anfühlen könnte, wenn es auf einmal auch heißt, Damian Klager, allererster italienischer Eishockeyspieler, der gedraftet worden ist? Oder muss auch das erstmal passieren, um es an dich ranzulassen?
Es fühlt sich ehrlich gesagt immer noch genauso weit weg an, wie als ich mit 12 das erste Mal draufgekommen bin, dass es sowas gibt. Wenn ich ganz ehrlich bin, deswegen lasse ich das einfach wirklich auf mich zukommen und probiere es dann zu verarbeiten, wenn es passieren sollte. Und wenn nicht, bin ich auch nicht beleidigt.
Die Tribüne erhebt sich und der Hexenkessel kocht. Da bleibt kein Moment, um einmal durchzuatmen. Bring it on. Mit dem Shorthander abgefälscht und die Scheibe im Tor. Aus dem Nichts. Wie schön war das gemacht?
Unibet Hockey O'Clock. Es kann eigentlich keinen besseren Abschluss der aktuellen Staffel von Unibet Hockey O'Clock geben als diesen hier. Er ist der Name, der aktuell in jeder Manns und jeder Frau's Eishockey-Mund ist. Alles dreht sich um ihn und alle Augen sind auch auf ihn gerichtet, wenn es ums heimische Eishockey geht. Denn heute Nacht, diese Folge von Unibet Hockey O'Clock erscheint wie immer Mittwoch auf Donnerstagnacht in Nashville, ist alles angerichtet für den NHL Entry Draft 2023 und insofern freut es mich extrem, dass sich David Reinbacher jetzt ein klein wenig Zeit für dieses Format nimmt. David, schön, dass du dich jetzt in der Unibet-Leitung befindest.
Danke vielmals für die Einladung, freue mich.
David, wir führen dieses Gespräch ein paar Tage vor dem NHL Entry Draft 2023. Der Hype, der wird immer größer, das Interesse an den Prospects wird immer noch intensiver. Wie ist bei dir aktuell so die Gemütslage?
Ich muss sagen, ich bin nervöser und nervöser jeden Tag. Es wird immer schwieriger zum Schlafen, muss ehrlich sein. Man redet viel mit den Kollegen, Familie meldet sich auch immer wieder. Wir haben gerade mitgekriegt, der alte Papa hat mir geschrieben, sie sind gerade losgeflogen auf New York. Sie machen dort noch 3 Tage Ferien. Du merkst einfach, es kommt alles näher. Du warst am Mittwoch, ist ein großer Tag, wo sich vieles verändert. Es ist einfach ein unglaubliches Gefühl. Es kribbelt die ganze Zeit beim Training, überall, wo du gehst, kribbelt es immer wieder. Ja, es ist einfach ein richtig schönes Gefühl.
Hättest wahrscheinlich vorausschicken müssen, dass sich hier zwei Vorarlberger unterhalten. Wir haben im Vorgespräch im breitesten Dialekt parlieren dürfen. Du bist in der Schweiz eishockey-technisch ausgebildet worden. Insofern ist auch ein klein wenig Schweizerdeutsch da natürlich mit dabei. Und da versuchen wir es dann auch wieder im Hochdeutschen. Also alle da draußen, das ist vielleicht ein klein wenig ein wilder Sprachmischmasch, aber es waren schon so viele Vorarlberger Vorredner vor dir an dieser Stelle zu Gast. Insofern gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass man den schönsten Dialekt Österreichs auch tatsächlich verstehen wird. Weil du dieses Kribbeln auch angesprochen hast und ich darf mich ja auch in einem anderen Leben mit einem anderen Sport beschäftigen, in dem es auch einen Draft gibt. Wie spannend, aber auch wie fies ist es vielleicht, Stand jetzt oder bis zum Draft nicht zu wissen, wo die Profikarriere dann auch tatsächlich losgehen wird?
Fies ist schon, also ich würde jetzt sagen, so das Fiese ist eigentlich einfach das Ungewisse. Du weißt nicht, was nach dem Mittwoch ist. Du weißt nicht, was am Mittwoch, also Ortstime in Nashville am 6. passiert. Du musst alles auf dich zukommen. Aber ich glaube, das ist ja das Schöne von dem Prozess, wenn du nicht weißt, vielleicht, wo du ankommst, und es ist einfach eine komplette Überraschung. Du lernst einfach eine komplett neue Stadt, neue Kultur kennen, was auch sehr interessant ist für den Nerven, der meint, okay.
Es ist total spannend, dich und dein Wirken verfolgt zu haben, gerade so die letzten 1,5, 2 Jahre, gerade mit auch dem letzten Jahr bei Kloten ist das Ganze nochmal auf ein ganz anderes Level auch gehoben worden. Es hieß vorher schon, Achtung, David Reinbacher, First-Round-Draft-Pick-Potenzial. Dann in Kloten auf einmal, hoppla, Top 20, und seit geraumer Zeit heißt es irgendwie sicherer Top-10-Draft-Pick, möglicherweise sogar Top 5, und das wäre dann auch österreichischer Rekord, je nachdem, wie hoch es dann wirklich nach oben geht. Inwieweit lässt du solche Projections, diese Projizierungen tatsächlich an dich ran? Liest man sowas? Kriegt man sowas mit? Oder versuchst du das ganz weit wegzuschieben?
Ich versuche es eigentlich so weit wie möglich wegschieben. Nicht zu lassen, mich anlassen. Es sind schlussendlich sind es auch nur, wie du siehst, Spekulationen. Es ist noch nicht das Schwarz und Weiße vom Papier. Schlussendlich selber am Mittwoch, was rauskommt. Aber natürlich, du hörst von deinen Teamkollegen, du hörst von deinen Kollegen, von deiner Familie, von Freunden. Ja, man hört es immer wieder. Es wird da viel darüber geredet, überall, wo du ankommst. Und man kennt dich, fragt man natürlich nach. Ja, ich glaube, das ist einfach ein Teil, was jetzt da dazugehört, zu dem Ganzen, oder zu der ganzen Reise, würde ich mal sagen. Was sicher auch Spaß macht, immer wieder mal drüber reden, mal mit seinen Kollegen, ob man früher PlayStation gespielt und Manager gespielt, und das kann sich damit sehen, ein paar Wochen vielleicht genau neben so einem Star auf mich stehst und mit dem mittrainieren kannst, mit dem reden kannst, in der Garderobe bist. Das ist schon was Spezielles. Muss ich sagen, bin ich sehr dankbar für mich, die Reise, die Fahrt, mit der ganzen Familie, die mich unterstützt hat für die Reise.
Und du darfst davon ausgehen, dass am Mittwoch und darüber hinaus ganz viele Menschen aus Europa beziehungsweise auch Österreich zusehen werden, dir die Daumen drücken, und egal wo die NHL-Karriere dann auch letztlich beginnen wird, dir alles nur erdenklich Gute dafür auch wünschen werden möchte. Mich aber bei dir, nachdem ich diese einmalige Gelegenheit natürlich auch nutzen möchte, so kurz vor dem Draft ein klein wenig mit dir zu plaudern, diese Reise auch sezieren. Und dass du jetzt ein First-Round-Prospect bist und sehr hoch projiziert wirst, im Draft zu gehen, das hat einen Ausgangspunkt, nämlich dass du dich irgendwann irgendwo auch mal auf das Radar von NHL-Scouts gespielt haben musst. Gab es so einen Punkt für dich, wo erstmals entweder dir klar war, hoppla, da ist jetzt was passiert, oder wo an dich herangetragen worden ist, hey David, da sind jetzt Menschen aus der NHL da oder NHL-Scouts, die dir genau auf die Schlittschuhe schauen?
Ich weiß nicht, ob es der Punkt war, aber ich kann mich genau noch an einen Moment erinnern. Und das war, nachdem wir die Meisterschaft gewonnen haben, in Kloten, wo wir aufgestiegen sind, ich würde sagen, eine Stunde, nachdem wir vom Eis abgegangen sind, es war relativ viel los noch mit Eis, haben wir noch mit jedem geredet, bin in die Garderobe, und dann kommt der Jeff Tomlinson zu mir, mein damaliger Headcoach, und nimmt mich in den Arm und sagt, nächstes Jahr hast du eine große Rolle, aber als erstes musst du jetzt mal den Sommer richtig hart schaffen. Und das war wie so, ja, gut, er sieht jetzt, ich habe eine große Rolle, aber ich weiß ja nicht, wo ich da anfangen soll. Wir steigen auf, wir haben neue Imports, wir kriegen Spieler dazu. Ich bin immer noch der Jüngste. Alle haben wahrscheinlich schon eine National League Erfahrung. Ja, ich glaube, dort hat es für den Klick, damit ich dem Sommer einfach richtig hart schaffen muss und mit durch was entstehen kann. Und ich muss sagen, die ganzen Teamkollegen Kloten, mit denen ich trainiert habe, die ganzen Leute, die ich dort haben können kennenlernen, das ist einfach, ja, ich muss sehr, sehr dankbar sein, zum sowas erleben. Sie haben mir so geholfen, vor allem mit dem Sommer. Sie haben mich pusht bis zum geht nicht mehr. Sie haben gewusst, das ist der Junge, der hat Potenzial. Sie haben wirklich nicht aufgegeben. Sie haben mir alles angetreten. Sie haben mir jede Möglichkeit gegeben zum Trainieren. Und das ist einfach was, wo ich sehr, sehr dankbar sein muss, weil ohne den würde ich nicht jetzt da stehen und in ein paar Tagen können sagen, ja, ich habe wirklich mal meinen ersten Kindheitstraum erfüllt. Ja, es ist sehr schön, zum sowas jetzt drüber zu reden und sowas erlebt zu haben.
Und der EHC Kloten natürlich an dieser Stelle kein unbekannter Verein. In dieser Staffel war unter anderem auch Patrick Obrist einmal zu Gast und der hat auch, ich glaube, das war im September, Oktober schon höchste Töne angestimmt, als es um dich ging. Aber lass uns in genau auch den vergangenen Sommer springen. Kloten fixiert den Aufstieg in die National League. Jeff Tomlinson umarmt dich und sagt dir, da wartet Großes auf dich. Und dann geht es in diesen intensiven Sommer. Inwieweit hat sich das Training von den vorangegangenen Sommern unterschieden? Inwieweit hast du in den verschiedenen Bereichen auch versucht, härter zu arbeiten? Wie muss man sich das vorstellen?
Es war ganz speziell. Wir haben ja können in der Folge, also vor dem Sommer, wo wir kamen jetzt, habe ich können mit U20 trainieren und danach das erste Jahr aber Sommertraining mit der ersten Mannschaft. Und es ist einfach komplett was anderes. In den Junioren ist einfach noch am Abend trainieren, 2 Stunden, macht noch ein bisschen mehr Spaß. Was ich jetzt natürlich nicht sagen will, mit mir in der ersten Mannschaft keinen Spaß hat, aber es ist alles professioneller. Jeder arbeitet hart, die Mann ist jeder seinen Job, jeder will sein Brötchen verdienen dort, jeder was. Ist eine neue Saison, er muss hart arbeiten dafür, er muss sich fit haben, er muss fit werden. Darum, es war jeden Tag 2-mal trainieren, Montag bis Freitag, Samstag hast du meistens nur Einheit gehabt. So polysportmäßig hast du können selber entscheiden, was du machst. Es war sehr streng, aber es war irgendwie ein Sommer, wo ich sagen würde, das mache ich immer wieder gern, weil es war doch irgendwie was richtig Cooles. Du kommst am Morgen rein, bist mit der älteren Gruppe, ich durfte mittrainieren als Einziger, was auch wieder mal ein Privileg war. Ich durfte mit den alten Spielern mitmachen und die pushen die ohne Ende. Du bist schon fertig am Morgen und du warst schon als Schnabelanz am Nachmittag. Und es geht der komplette Rest noch am Nachmittag. Was einfach, ja, richtig cool ist. Du bist so richtig ein Vollprofi. Du kannst mal richtig in das Lehrbe hineinschnuppern. Ja, und dann ist der Sommer vorbei gewesen, sind die 2 Wochen Ferien, wo ich dann daheim genossen habe. Und für mich war es speziell, weil ich habe mich dann gar nicht irgendwie vorbereitet für die U20 World Juniors in Edmonton. Und sowas habe ich auch jetzt nie erlebt. Also ich würde sagen, das Jahr ist einfach komplett verrückt. So, du bereitest jetzt mal auf World Juniors vor im August. So, du kommst frisch aus dem Sommertraining, hast einmal in der Woche vielleicht Eis gehabt. Und es schaut einfach die beste Nachwuchsspieler von der ganzen Welt stand gegenüber dir und so, wow, was passiert jetzt? Aber wir haben es mega genossen, wir haben können viele Sachen noch mitnehmen. Ich glaube, das war ein sehr wichtiger Punkt zum Anfang von der Saison zu erinnern, wo du stehst, was du verbessern musst. Und ich glaube, das hat mir dann geholfen, aber zu mir in so einer Rolle spielen, in Kloten, ich habe gewusst, ich muss einfach die älteren Spieler, sagen wir mal, outworken. Ich muss besser sein wie sie, ich muss härter schaffen, weil sie sind stärker, sie haben mehr Erfahrung wie von dem her. Ich habe nicht gewusst, was glaube ich, der auf mich zukommt. Ich habe natürlich auch, aber, wie vorher gesehen, keine gute Teamkollege gehabt. Aber wie Patrick Obrist und Stiefkellerberger, wo einfach mit mir jedes Mal darüber geredet haben, sie haben mir geholfen, egal was es ist, ob es neben dem Hockey war. Ich habe immer können zu einer kommen, mit einer darüber reden. So was ist einfach, ja. Das muss man einfach sehr, sehr hoch schätzen und immer wieder Danke sagen und noch zurückkommen zu den Menschen und man darf sie nie aus dem Lernen vergessen.
Das Spannende ist, wenn man sich die Kaderzusammensetzung dann auch beim EHC Kloten ansieht. Du bist dort im Kader der mit Abstand jüngste Spieler gewesen. Du warst der einzige Teenager, der regelmäßig tatsächlich auch Spielzeit bekommen hat. Du bist der 17-Jähriger in die vergangene National League-Saison gegangen, währenddessen 18 geworden. Inwieweit hat man da auch irgendwie das Gefühl, man muss irgendwie noch mehr zeigen als ohnehin schon, um irgendwie Spielzeit zu rechtfertigen, sich Spielzeit auch zu erkämpfen? gerade in so einem jungen Alter?
Ja, da muss ich sagen, ist auch mein Problem. Das ist, ich muss sagen, das Schwierigste als junger Spieler. Du siehst die anderen, die erfahrenen Spieler, es schaut irgendwie das Lokus Berner, aber es ist das komplett Gegenteil. Du willst immer mehr und mehr von Spiel zu Spiel, du willst noch einen Haken dort, noch dort was versuchen, dort einen Platz machen, aber du musst wirklich dich stoppen selber. Du musst im Kopf sagen, du darfst wirklich jetzt noch nicht so viel machen. Du musst das Spiel als erstes mal lernen, das erfahrene Männerhockey musst du als erstes mal lernen, du musst halt reinkommen. Jeder weiß, was seine Rolle ist, jeder weiß genau, was er zum Tun hat. Es rennt keiner irgendwie umeinander. Es sind so viele Taktik-Sachen, die du respektieren musst. Es ist wirklich, du bist ein Teil von einer großen Maschine und wenn du den Job machst, dann kann der Nächste seinen Job auch machen und was, er kann sich auf dich verlassen. Du hast also eine große Verantwortung auch noch. Und ich glaube, die ersten paar Spiele habe ich das richtig gut gemerkt. Ich habe dort nicht so viel Easy gehabt und ich war selber böse für mich. Aber ich glaube, es war ein Teil vom Prozess, damit ich einfach lerne, zum langsam reinkommen, damit ich nicht gerade ins kalte Wasser geworfen werde. Und es hat sich dann aber von Spiel zu Spiel immer mehr und mehr und mehr Easy gegeben, bis irgendwann mal an der 25-Minuten-Marke angelaufen dann, was ein Genfer, was einfach unglaublich ist. Du spielst gegen Spieler, wo Triple World Club sind, Valtteri Filppula, Teemu Hartikainen, gegen so Spieler und du kannst 25 Minuten auf dem Eisstand geniessen. Das ist einfach, ja, das ist einfach unbeschreiblich. Ich kann es immer noch nicht ganz glauben, was in der Saison passiert ist. Das ist einfach, ja, richtig, richtig cool.
Wenn man diese ganzen Draft Projections, diese ganzen Analysen und Vorhersagen sich durchliest und querliest, dann kommt gerade bei den European Prospects immer wieder ein Punkt zum Vorschein, der relativ spannend ist, der da lautet, naja, der hat schon in einer großen europäischen Liga gegen Männer gespielt. Jetzt gibt es natürlich die Prospects, die in Nordamerika durch das Nachwuchssystem in Kanada gegangen sind, eine der drei großen Nachwuchsligen, WHL, OHL oder die Quebec Junior Major Hockey League. Dann gibt es natürlich auch die, die in der NCAA gegen logischerweise Gleichaltrige gespielt haben. Und dann gibt es die, die schon in der Swedish Hockey League gespielt haben, auch in der finnischen Liga oder du eben in der National League. Wie wichtig ist es auch für jetzt in all den Gesprächen, die du mit Scouts und Teammitarbeitern und dergleichen führen musstest, sagen zu können, ich habe jetzt schon Männer-Eishockey gespielt?
Oh, schwierig. Ich würde selber sagen, es ist sicher ein kleiner Vorteil, was du hast, da die NHL auch Männer-Hockey ist. Also ist nur Junioren-Eishockey. Nichts Schlechtes gegen die CHL, aber OHL oder WHL oder Quebec Major Hockey League. Als Top liegen, aber es ist doch noch Junior-Eishockey und es ist einfach nur ein grober Unterschied zwischen Junior-Eishockey und Männer-Eishockey, wie ich vorhin beschrieben habe. Es ist einfach alles stärker. Jeder hat viel mehr Erfahrung, jeder weiß seinen Job, jeder spielt um sein Brot, jeder gibt jeden Arbeit 100%. Er weiß, er ist sein Job. Wenn er das nicht richtig macht, dann kann es sehr schlecht enden. Also ist wirklich, du lernst sicher, ich würde sagen, jede neue Saison auf Messer schneiden, damit du den Job machen kannst, damit du immer wieder einen Teil von deinem Team sein kannst. Deswegen ist sicher ein kleiner Vorteil, was ich kann, zum gegen Männer, zum Spieler, zum Rieferer, nicht nur auf dem Eis, sondern auch neben dem Eis. Es ist ein kleiner Vorteil, was ich da gegenüber anderen habe, aber die anderen Liga sind einfach mit Skill überfüllt. Die sind sehr gut technisch unterwegs, was vielleicht jetzt in der National League mehr auf Skating und Taktik ist, wo ich sicher noch einen kleinen Nachteil habe.
Jetzt spielst du eine hervorragende Saison für den RC Kloten. Jetzt geht es dann auch in Saisonfinale und du sollst dich natürlich auch auf die Playoff-Qualifikation beziehungsweise dann das Erreichen der Pre-Playoffs logischerweise konzentrieren und gleichzeitig nimmt dieser Draft-Buzz einfach weiter zu. Wie schwierig ist dieser Spagat gewesen, auch für dich zu bewältigen, dich einerseits auf das sportliche Tagesgeschäft zu konzentrieren und andererseits alle Begehrlichkeiten quasi zu erfüllen, die so von außen an einen potenziellen NHL First Round Draft Pick herangetragen werden?
Es war sehr schwierig. Ich habe es gemerkt, nach der World Juniors im Dezember ist der Stein am richtig ins Rollen gekommen. Es ist komplett losgegangen. Medien haben mich überflutet, würde ich mal sagen, was eigentlich nur ein kleiner Teil ist. Es sind Scouts, es sind Interviews, es sind Fragebögen gekommen. Du hast immer wieder müssen den Kopf müssen können versetzen, um jetzt da sein und dann wieder doch wieder dort, was du eigentlich den Job machst. Der Druck hat sich immer wieder mehr aufgebaut. Ich weiß nur noch nach einem Spiel, konnten Mitspieler und sagt, ob ich ihn eigentlich verarschen will, damit da 40 Scouts oben sitzen. Das heißt, ich im Lehrer nichts an. Und ab dem Punkt habe ich dann gedacht, okay, ich glaube, da ist wirklich die Hölle los. Was sicher auch sehr, sehr schöne Erfahrung ist, zum von 40 Leuten, wo einfach nur dir zuschauen werden, wie du spielst, wo da sind, wo extra von überall herfliegen, ist sicher was Einzigartiges. Aber ich muss sagen, es hat mich relativ mitgenommen. Ich weiß auch genau noch, wo wir in Bern rausgeflogen sind in den Pre-Playoffs. Und der Coach hat seinen Rücktritt angesehen und hat seine Rede da gehabt. Hat es mir gleich mal mit ein paar flüssigen Tränen überflüsst. Muss ich sagen, hat es mich mitgenommen. Nicht nur für ein paar Minuten, sondern für ein paar Stunden. Mir ist komplett der Druck hängte aber gefallen. Ich habe können mal komplett loslassen. Ich habe wirklich können mal ich sein. Ich habe gewusst, okay, jetzt ist der große Teil von der Saison ist vorbei. Jetzt kommt noch World Championship, was einfach nur noch genießen ist und einfach spielen. Ich glaube, das war so der Punkt, wo wir ausgeschieden sind, ist einfach der ganze Druck und das ganze Gerummel um dich und du bist der, wo vielleicht First-Round-Pick ist, wo vielleicht irgendwann mal Top-10 ist, ist einfach mal alles weggefallen und das hat sich mal richtig gut angefühlt, einfach zum können abschalten und sagen, so jetzt mache ich mal ein paar Tage wirklich nichts und ich kann wirklich mal Arbeit fahren.
Das hört sich alles so nüchtern an und so relaxed und so entspannt und gerade wenn du davon berichtest, zu einer WM fahren und das Ganze genießen, wo erst recht die gesamte Eishockey-Welt, wahrscheinlich noch mehr als in der Swiss League, in der National League, ohnehin schon dir auf die Kufen blickt. Kann man das tatsächlich in vollen Zügen genießen oder ist da schon auch ein gewisser Druck, eine gewisse Unentspanntheit da, wenn man weiß, jeder einzelne Schritt wird jetzt mit noch größeren Argusaugen beobachtet, betrachtet als ohnehin schon?
Natürlich genießen kannst du ja sehr in allen Zügen, jeder einzelne kannst du sehr nicht genießen. Es kommt ja der Druck auf dich, aber ich habe es irgendwie können, einfach mal abschalten, mal die erste Woche wirklich mal sagen, okay, jetzt ist nichts, und danach wieder das Auffahren, das vom eben Mentale ab und wieder anschalten, ist einfach was du lernen musst. Es ist ein sehr großer Lernprozess, was ich bis jetzt nicht abgeschlossen habe und das wird in den nächsten paar Jahren immer noch nicht abgeschlossen sein. Du musst es einfach richtig gut können, um das An- und Abschalten von dem Mentalen, um wieder die auf 100% aufzubringen, zum mental parat sein, körperlich parat sein, zum wissen, okay, jetzt kommt einfach nochmal ein riesen Highlight von deiner ganzen guten Saison, wo du einfach nochmal richtig proven musst, dass du doch wirklich einer von denen bist, wo es wirklich eines Tages mal schaffen kann. Ich habe wieder die Chance gekriegt vom Team Österreich, wo mir einfach mitgenommen hat, wo gesagt hat, ja, du kriegst die und die Rolle. Natürlich haben sie immer müssen spielen. Es ist wieder eigentlich das Gleiche gewesen. Ich muss immer wieder sagen, das Team ist einfach so wichtig für einen jungen Spieler. Wenn du ein gutes Team hast, wenn du gute, erfahrene alte Spieler hast, dann macht dir das Lernen so einfacher, weil die wissen, um was gerade die können auf dich reden, du wirst wirklich relaxed, du kannst wirklich dich auf das konzentrieren, was du jetzt machen musst. ja, es war dann auch einfach wieder so eine schöne Erfahrung zum Spielen. Meine erste World Championship ist einfach so was Cooles gewesen, es ist so gut organisiert gewesen, es ist, ja, die Fans sind abgegangen. Du hast einfach richtig gemerkt, es lebt alles vom Eishockey. Es ist so, alles in Finnland war Eishockey. Überall ist nur Eishockey gewesen. Und das war einfach so richtig, ja, einfach ein cooles Erlebnis. So, zum 2 World Juniors und dann World Championship nur spielen, ja, in einem Jahr ist einfach, ja, das ist einfach unbeschreiblich.
Und das Ganze dann auch noch mit dem sportlichen Erfolg gekrönt, dass es dann doch den Verbleib, den erneuten, in der A-Gruppe gab und dieses Team Austria, für das du auch im Mai aufgelaufen bist, ist insofern spannend, als dass du mit zwei anderen ehemaligen Draft-Prospects auch im Team warst. Timo Nickel, mittlerweile in Diensten der Pittsburgh Penguins, die haben sich die Rechte geholt, gedraftet, ist er von den Anaheim Ducks geworden und natürlich Marco Rossi, der vor zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren exakt dasselbe durchlaufen hat, auch mit ähnlich großem Rummel und Hype. Wie du das jetzt durchleben musst, tauscht man sich da dann auch mal so zwischen den Spielen im Lockerroom oder abseits davon aus über Erfahrungen, wie es vielleicht die Kollegen angelegt haben, oder kommt dann ein Thomas Raffel daher als wahrscheinlich Teampapa, der ja auch nicht allzu weit davon entfernt war, damals mit dem Manitoba Moose auch tatsächlich NHL-Luft zu schnuppern. Gibt es da Tipps, Tricks, die man sich holt, oder muss man das eh für sich selber versuchen zu definieren und aufzustellen?
Nein, also ich muss sagen, ich habe viel geredet mit dem Marco. Es hat schon angefangen in der Vorbereitung, nachdem er dann gekommen ist, wo er ausgeschieden ist mit Minnesota. Wir haben sofort angefangen zu reden. Einfach über die ganzen Details, was auf die zukommt, wie das dann ist in der AHL, mit dem Bus, mit dem Reisen, wie das ist mit der Wohnung, ja, das Ganze organisieren, was da alles für Möglichkeiten gibt, damit es einfach Leute hat in der Organisation, die für das da sind, für die Bürger. Es war einfach ein sehr hilfreicher Einblick, würde ich mal sagen, das Ganze, wie er mir das erklärt hat. Du bist doch einfach, du siehst schon das NHL, aber es ist so viel rundherum, was du beachten musst. Du bist noch, wenn es dann zu dem kommt, mit der du wohnst, mit der du spielst, bist du entweder alleinig oder du bist mit der Freundin derner. Ja, du musst einfach, du bist komplett auf die alleine gestellt, du machst alles alleine. Du musst einkaufen, du musst Wäsche waschen, du musst Wohnung organisieren, du musst Auto organisieren, du musst alles selber machen, du musst einfach erwachsen werden. Und dann natürlich, gesetzt ist einfach beinharte Trainer. Jeder kämpft für seinen Spot in der NHL. Es ist sehr, sehr ich-fällig, würde ich jetzt mal sagen. Jeder will es einfach um jeden Preis, vor allem in der AHL. Es ist sehr hart da. Und dann Trainingscamps, hat man erzählt von Stories, wo einfach alte Spieler, erfahrene da sind, wo einfach die komplette Slashes gern wurde richtig fertig machen, damit du einfach weißt, was auf dich zukommt, wenn du wirklich eine ganze Saison deiner Spieler wirst. So Erfahrungen oder so Stories zum Hören machen das schon einmal die Augen auf, zum dich wirklich parat machen, was wirklich auf dich zukommt, was sehr hilfreich ist. Und dann natürlich so Leute wie Thomas Raffel, wo ich lang nur im Fernseher gesehen habe und dann stehst du wirklich vor ihm und er ist wirklich, ja, einfach gesagt, ein Monster. Er ist wirklich groß, gut gebaut. Ja, auf mich ist es wirklich gegen zum Battle im Training. Es ist so, also es macht so Spaß. Und er ist wirklich einer von den relaxedsten Menschen, die ich wirklich gesehen habe. Er nimmt es wirklich gelassen. Er weiß, wenn er parat sein muss. Er weiß, wenn er abschalten kann. Er ist ein kompletter Profi. Er hat das erste auf sich. Also, er hat das Spiel und gerade das letzte, aber er macht mit dir Schüsse, er startet fürs Tor, er holt dich her, will mit dir schießen. So Spieler zu haben, ist wirklich sehr, sehr, sehr hilfreich für einen Jungen. Natürlich auch für alte Spieler, wo, wenn er so eine Leader-Rolle hat, und sie zeigt da, und damit er wirklich sagt, er ist der Leader, er ist so das Rudeltier, er zieht alle mit, der ist natürlich sehr wertvoll, aber für ein Nationalteam oder für Salzburg.
Möglicherweise hast du es eh schon ein klein wenig angerissen oder genannt bei all den Punkten, wo der Marco Rossi auch schon ein bisschen erzählt hat, was da auf dich zukommt. Aber was war vielleicht die eine Sache, wo du gedacht hast, okay, das ist richtig gut zu wissen, auf das muss ich achten, auf das muss ich mich einstellen?
Ich würde sagen, die AHL-Saison, was er erzählt hat, das ist komplett anders, als wenn du runtergehst. Jeder ist einfach nur ich. Es ist einfach, ja, jeder will für seinen Traum alles geben, was er hat. Er schaut nicht auf seine Mitmenschen. Es ist wirklich, jeder fightet für seinen Traum, zum eines Tages NHL spielen, zum dort oben in der Show zum Spielen können. Das muss ich sagen, das hat mir wirklich die Augen geöffnet, weil natürlich, du weißt, es ist hart und alles, aber mit so, also nicht eigensinnig ist jetzt das falsche Wort, aber mit einfach jeder wirklich so hart für sein eigene Show und mit halt mehr so, in, nicht so teammäßig ist, sondern mehr so ich-Ding ist, ich würde mal sagen, ist schon was wisst ihr, also, wenn du umgehst, wenn du von einem Team kommst, wo wirklich alles fürs Team ist und danach ist komplett das Gegenteil, wenn du jetzt AHL spielst, wo wirklich nur für die Shows, wo natürlich das Team im Vordergrund, auch, aber ja, jeder kämpft einfach für seinen Traum, damit eines Tages da oben spielen kann. Das war sicher ein guter Eindruck, was mir der Marco mitgegeben hat.
Jetzt geht die WM zu Ende und für die allermeisten Team Austria-Spieler ist es dann endlich der wohlverdiente, sehr kurze Urlaub, bevor es dann wieder mit dem Sommertraining startet, für einen NHL-Draft-Prospect. Leider eine ganz andere Nummer. Vor 2 Wochen war das NHL-Combine in Buffalo. Viele nennen es ja auch die Underwear-Olympics, weil es relativ wenig auch mit Eishockey zu tun hat, aber man eben viele dieser Tests dann auch durchlaufen muss, um den Scouts auch zu zeigen, wie motiviert man ist und wie groß der Biss ist und dergleichen, wie schwierig. Ist es auch für einen Eishockeyspieler, sich auf so was völlig anderes dann einzustellen, wie es eben das NHL Combine ist?
Ja, du warst, der ist vorbei. Alle freuen sich auf die Ferien und du schaust da und denkst so, ich kann jetzt nochmal am Morgen einen Twitter machen, was sehr, sehr, sehr hohes Privileg ist. Ich glaube, jeder will die Rolle nehmen. Aber es ist aber sehr, sehr hart. Du hast eine lange Saison hinter dir. Jetzt mal sagen, im August habe ich richtig angefangen. Und du warst, WM ist vorbei. Aber du kommst zurück und hast 2 Tage frei und musst gerade ins Gym gehen, mit dem Team 2 Mal täglich mittrainieren. Zum danach Combine gehen. War eine von den coolsten Erfahrungen, die ich gemacht habe, zum Combine gehen. Du triffst die ganzen Prospects, was eigentlich nur gehört hast oder gesehen hast. Du World Juniors, du triffst sie, du kannst mit einer reden, du kannst einen Austausch mit einer, du redest über Sachen von ihren Teams. Es ist wirklich, ja, ein komplettes Meet and Greet, du kannst komplett eins zu eins mit einer reden, du triffst einen Conor Bedard im Lift und fängst mit einem mal schwätzen über jegliche Sache. Es ist wirklich sowas Cooles und du hast jeden Tag Interviews, 20 bis 30 Minütige und dann hast du 5 Minuten Pause zum nächsten Laufen. Ja, es ist alles top organisiert, du hast 3 Mal täglich, hast Essen vom Top-Niveau. Es ist wirklich alles so, ja, top. Wirklich, man schaut nur auf die, ich habe sowas noch nie erlebt, also du bist zur Bauer gegangen und hat das Zeug nachgeworfen. Es ist, ja, es ist wirklich, es ist was komplett anderes. Also die Welt interner, wenn es ums Eishockey geht, ist einfach was anderes wie in europäischer Stadt, muss ich wirklich jetzt sagen. Es ist komplett 180 Grad Drehung.
Es hört sich jetzt nicht so sehr nach Mühsal an, aber es ist natürlich dann auch richtig hart, wenn du diese Interview oder diesen Interviewmarathon hast, wenn du mit einer 5 Minuten Pause dann irgendwie gleich mit Teamvertreter sprechen musst. Und kann mich sehr lebhaft dann etwas erinnern, das vor ein paar Jahren in der lokalen Zeitung gestanden ist, als es für Marco Rossi in Richtung NHL Draft ging und er in einem der vielen Interviews, die er eben geben musste, gefragt worden ist, du musst jetzt jemanden töten, du hast eine Pistole oder ein Messer, was nimmst du, um jemanden umzubringen? Und ich glaube, die dann wahrscheinlich richtige Antwort war, ich will niemanden umbringen, aber das zeigt nur, wie absurd so manche Frage von so manchem Scout dann auch tatsächlich ist, was war für dich die Frage, wo du gedacht hast, ist das jetzt euer Ernst? Warum genau so eine Frage? Gab es sowas in deinem Draft-Prozess?
Ja, natürlich. Es hat nicht nur eine so eine Frage, es waren mehrere wirklich komische Sachen, würde ich mal sagen. Du hast mit deinem Team auch schon Spiele gespielt, wirklich. Du bist in keine Spiele gespielt. Und dann sind natürlich Fragen aufgetaucht. Ich glaube, die schwierigste und die unangenehmste Frage war für mich Zweiter Weltkrieg. Du bist Captain von einem Boot. Vor dir im Wasser schwimmen deine ganze Insassen, die sind gekentert worden. Und unter ihnen im Meer geht ein U-Boot durch ein gegnerisches. Und dein Job ist es, um das gegnerische zu töten. Aber es fährt genau unter durch von ihnen mit Insassen. So, was machst du jetzt? Ja, natürlich, ich habe versucht, so gut wie möglich Antwort. Ich habe dann gesagt, ja, schau, erstens mal, was jetzt in dem Zweiten Weltkrieg, was ob das so ein gutes Thema ist, um darüber zu reden. Und natürlich ist es einfach, da drinnen sind deine ganzen Mitinsassen und du willst die ja nicht umbringen, sondern die willst ja irgendwie retten. Von dem her will ich ganz sicher nicht abschließen und irgendwie das U-Boot vernichten, obwohl es mein Job ist. Lass es lieber weiterziehen und hol meine Mitinsassen rein und lass die am Leben. Ja, wirklich sowas. Das war wirklich, ja, du bist komplett da gestanden, sprachlos. Also ich glaube, mir ist wirklich der Mund schon aufgegangen, das Kiefer abgefallen. Ja, aber ich glaube, das, wenn einfach so nicht auf sowas reagierst, es ist sehr viel aufs Mentale raus. Aber die ganzen Interviews und danach denkst du, du bist fertig, aber du musst noch Medien machen und dann fangen dann ab Mittwoch, fangen die ganzen Tests an. Es ist wirklich nicht ohne. Du musst einfach überall 150% da sein. Wenn du das nicht machst, dann kann sie damit einen sehr schlechten Eindruck bringen.
Und das bringt mich zum Punkt, der von vielen unterschätzt wird oder den viele so vielleicht nie auf der Rechnung haben, weil man immer nur das Individuum sieht, das dann gedraftet wird, das dann hoffentlich auch in der NHL Einsätze bekommt und das dann auch in Richtung einer großen Karriere geht. Aber da steht und steckt ja ein riesiges Team und Umfeld dahinter. Und das ist eben nicht nur die Familie, das sind Strength and Conditioning Coaches, das sind Mentoren, das sind Helfer und Helferinnen rundherum. Wie muss man sich da dein Umfeld vorstellen? Wie viele helfende Hände gibt es da und gab es da jetzt gerade die letzten paar Monate, um dich NHL Entry Draft ready zu machen?
Natürlich, Familie ist für mich einer von den wichtigsten Teile. Mir ist mal zur Familie zurückgekommen, mit denen können reden, egal was es ist, ob es jetzt Hockey ist oder auch andere Sachen. Ich meine, ich habe immer noch eine Schule, wo ich machen muss, wo immer noch eine kleine Qual ist für mich. Aber was sehr wichtig ist, du hast nie was angehört. Einfach das Wichtigste ist, wenn du wirklich danach professionell Hockey spielen willst, einfach eine Schule nebenbei machen ist nie das Schlechteste. Du hast einen Abschluss, du hast was in der Hosentasche, wo du drauf aufbauen kannst. Nur schon mal dort drüber reden mit der Familie, was sehr hilfreich. Und dann natürlich, du hast Agenten, du hast Office-Coaches, du hast Mentaltrainer, du hast immer wieder Termine, wo du dich dort triffst, wo du dich austauschst, wo du Übungen machst, wo du ja einfach den Ich weiterbildest, reifer wirst im Kopf und auch physisch. Also ich würde sagen, was habe ich quasi, also 5 bis 7 Leute neben dem Hockey, wo für mich gelogen haben. Und natürlich nicht jeden Tag, es war einfach wöchentlich immer wieder ein Austausch gewesen. Sie haben mich auch in Ruhe gelassen, wenn ich gesehen habe, ich brauche jetzt meine Zeit für mich alleine. Es war doch nicht ganz ohne gewesen, um immer wieder keinen Mittelpunkt zu haben und du bist ein Mittelpunkt und mal können abschalten, wirklich ich sein. Aber ich muss sagen, ich habe ein sehr gutes Umfeld gehabt. Aber für mich war es immer das Wichtigste mit Familie, bei mir da ist, mit jedem auszuschakern, mit meinen Freunden. mit Alma. Ja, das war eigentlich das Wichtigste für mich.
Aber diese 5 bis 7 Leute, da merkt man schon, das ist eigentlich ein kleines mittelständisches Unternehmen, das dahinter auch NHL Prospects steht, und das bist ja nicht nur du, das sind auch viele, viele andere, die sich natürlich Chancen auf einen möglichst hohen Pick auch ausrechnen. Habe diesbezüglich natürlich auch die guten Freunde von Unibet gebeten, mal so ihre Einschätzung zu liefern, was denn aktueller Stand der Dinge ist. Und rein was die Quoten anbelangt, liegst du zwischen Platz 5 mit einer Quote von 7,5 oder Platz 6 mit einer Quote von 3,5, wo du gepickt werden könntest. Einfach nur mal zu verdeutlichen, was das bedeutet. An der 5 picken aktuell die Montreal Canadiens, an der 6 die Arizona Coyotes. Ob das bis Mittwoch so bleibt, werden wir sehen. Vielleicht gibt es ja noch irgendeinen Deal, der dann auch die Picks beeinflusst hat, wo die Picks getradet werden. Aber wenn man jetzt einfach nur mal diese beiden Slots hernimmt, ohne zu wissen, ob es dann auch wirklich so kommt, diese Ungewissheit, dass du nicht weißt, ob deine Karriere in Kanada oder in Nordamerika anfängt, beziehungsweise in den USA, ob sie in Quebec oder in der Wüste beginnt. Zwischen Montreal und Arizona liegen auch mal locker flockige 4100 Kilometer am Landweg. Diese ganzen Projections, wer wo welche Team-Needs hat und dergleichen, hast du dich auf dieses Spiel auch schon ein klein wenig eingelassen oder selber auch mal irgendwie so für dich einen Mock-Draft irgendwie durchgespielt?
Ja, also jetzt natürlich der letzte paar Tage, wo es wirklich dann langsam losgeht, ist man sehr am Überlegen, wo man vielleicht landen könnte. Man sieht immer wieder mal so Listen, man kriegt es zugeschickt von Kollegen. Aber ja, es ist schwierig zu sagen. Schlussendlich sind es wirklich Spekulationen. Ich habe es jetzt nur in der Hand. Ich habe alles können geben, was ich haben können. Ich habe einfach Hockey gespielt, die ganze Jahr jetzt. Haben wir überall können präsentieren. Schlussendlich ist jetzt eigentlich die Entscheidung vom Team, was sie brauchen. Ob sie jetzt einen Verteidiger brauchen oder doch einen Stürmer. Ja, jedes Team hat, glaube ich, seine wie sagt man mal, Blätter, wo sie ihre Spieler wenden oder was sie brauchen, haben sie. Ich glaube, da haben sie jetzt die meiste Arbeit zum Tour. Für mich ist jetzt, glaube ich, einfach nur noch genießen. Jetzt in den nächsten paar Tagen vielleicht noch auf Los Angeles gehen, kurz noch ein bisschen abschalten, bevor es nochmal richtig losgeht und dann wirklich ja, der Traum startet.
Kurz vorm Abschluss noch richtig gemeine Frage für dich. Du darfst sie auch umschiffen. Ich glaube, man hat schon gemerkt, dass du auch diplomatisch genug dafür wärst. Aber ich habe es eingangs schon mal angesprochen, es könnte gut möglich sein, dass du sehr bald der am höchsten gedraftete Spieler Österreichs bist. Aktuell hält Thomas Wanek diesen Rekord, nenne ich es jetzt mal. Was würde dir mehr bedeuten, sage ich jetzt einfach mal, der höchst gedraftete Österreicher zu sein oder der erst gedraftete Verteidiger im aktuellen Entry Draft? Das kann beides passieren, aber welche dieser singulären Distinktionen wäre da wichtiger? Oder würde dir mehr bedeuten?
Ich würde sagen beides, weil ich so wählen könnte. Na, natürlich, beste Verteidiger von dem Jahrgang, ja, das wäre. Ich wüsste nicht, was ich dazu sagen soll. Das wäre, glaube ich, unbeschreiblich in Worte. Natürlich muss es dann proven. Es wird nicht weniger von Erwartungen dann von dir. Aber es wäre sicher eine von den größten Sachen. Natürlich, ja, der beste Österreicher oder der höchst gedraftete Österreicher zum Sie. Ja. Der Wanek hat seine NHL-Karriere erfolgreich beendet, ist dann erstmal unter dem Gipfel. Darum, ja, ist schwierig zu sagen, ob mich das jetzt so brutal stolz machen kann. Ich glaube, mich mehr stolz machen, wenn ich sagen könnte, ich habe die erfolgreichste österreichische NHL-Karriere abgeliefert. Ja, ich glaube, das wäre einer von den schönen Momenten, anstatt nur an der Draft-Position zu sein. Schlussendlich wird das Gesamtbild angeschaut, nicht ein kleines Tipferle. Ja.
Und du sprichst auch etwas an, das man nie oft genug betonen kann. Nur weil man ein hoher NHL-Draftpick ist, heißt das natürlich noch lange nicht, dass es dann auch in eine erfolgreiche Karriere mündet. Es gibt so viele Faktoren und wir haben ein paar schon angesprochen, das Umfeld, der Trainer, vielleicht eine ganz üble Verletzung zum absolut falschen Zeitpunkt. Es muss so viel stimmen, um auf diesem Niveau, wo jeder deinen Platz haben will, dann auch tatsächlich Erfolg zu haben. Darum ist jeder einzelne Schritt eigentlich schon als Riesenerfolg zu werten, gerade wenn man bedenkt, dass du aus dem kleinen, beschaulichen Lustenau ausgezogen bist, um auf allergrößter Eishockeybühne dich präsentieren zu dürfen und erst einmal gepickt zu werden. Insofern, lass uns nur kurz daran teilhaben, wie denn dein Mittwoch aussehen wird. Die Familie wird Teil dieses Events sein. Wie muss sich das ein Hörer, eine Hörerin vorstellen, wenn sie am Mittwochmorgen österreichischer Zeit Unibet Hockey O'Clock hören und dann hoffentlich am Abend oder in der Nacht zur Nashville-Zeit dann entsprechend zusehen? Wie verbringst du den Tag? Wie sieht das aktuell aus? Alles, was diesen Mittwoch, diesen NHL Entry Draft 2023 für dich anbelangt?
Ja, ich glaube, der Dienstag wenig Schlaf. Wahrscheinlich sehr, sehr nervös. Nicht können schlafen. Wahrscheinlich zum Brüder um das Zimmer mit einem einfach Feder und ja, einfach irgendwie das abschalten können, zur Familie gehen. Und dann natürlich am Mittwoch aufstehen. Dann ist, so viel ich jetzt gehört habe oder vom Plan gesehen, dann ist schon noch gemeinsames Frühstück am Morgen mit der NHL, mit der anderen Familie zusammen. Und dann, ist sich einfach, glaube ich, Zeit vertrieben. Ist nichts Großes geplant. Denke, der Mittwoch hauptsächlich mit der Familie sie vielleicht gar irgendwo gegessen oder vor. Und dann heißt es eigentlich gegen die, was ist es, 4, glaube ich, Ortszeit Nashville, langsam mal parat machen. Und dann trifft man sich, glaube ich, am 5 Uhr unter, wenn ich richtig bin. Ich muss schon mal nachschauen, weil jetzt auch nichts Falsches sein. Ja, genau, dann trifft man sich am 5 Uhr unter. Ja, mit der ganzen Agenten, Familie, alle parat. Ich glaube, hoffentlich alle schön angezogen. Jeder hat sich einen Dresscode gehabt. Und dann, ja, ist dann Abfahrt am 5. Richtung Eishalle. Und dann am 6. geht das große Spektakel los. Und dann kommen alle, ja, ganz Familie, was jetzt kommt, aber Oma, Opa, Götti, Brüder, Papa, hocken alle in der Arena mit der Agent zusammen. Und dann hast du einen Abwarten und Zuhören. Und dann, wenn der Name fällt, glaube ich, werden sie ja mal am Papa und am Brüder und Oma, Opa, wenn sie schnell mal Trainer gehen, das weiß ich jetzt schon. Die sind sehr nah am Wasser gebaut. Ja, was sehr schön ist, die sind alle sehr stolz auf mich, sie können es kaum erwarten. Ich glaube, der Bruder, der hat die größte Freude. Der ruft mich irgendwie jeden Tag an und will einfach nur noch, damit es losgeht. Ja, und dann ist einfach nur der Moment genießen, der Mittwoch. Und dann, glaube ich, wenn das alles mal klar sickert in dir und klar aber kommt, dann realisierst du mal, okay, es ist wirklich jetzt Realität, wo mit gezogen worden bist. Und dann, glaube ich, am nächsten Tag, wenn ich so weit vorausschauen will, machen wir, glaube ich, immer noch alle zusammen was. Glaube, dann lade die ganze Familie mal auf eine Jasse und dann gehen wir mal fein was und schauen uns Nashville an und genießen einfach die ganze Familie zusammen. Ist doch ein harter Werk für die ganze Familie gewesen. Sie haben alles gegeben für mich, für meinen Bruder. Sie sind immer hinter uns gestanden und wirklich jede einzelne Grosche, würde ich mal sagen, wo Fluss noch ist, jede einzelne Münze haben sie für uns angelegt, mit mir erfolgreich sein können, mit mir das machen, was uns gefällt, was uns Spaß macht. Ja, so eine Familie zum Haar ist, ja, da kann man eigentlich, muss ich sagen, kommt Gänsehaut bei mir offen, ist was sehr Schönes.
Kann kein besseres Schlusswort geben. Kenne niemanden innerhalb und außerhalb des Businesses, der dir diesen Erfolg, der dir bevorsteht, egal wo es dann schlussendlich hingeht, nicht gönnt. Drückt da von hier aus wie so viele tausend andere Eishockey-Fans fest die Daumen, dass der NHL-Traum für dich auch entsprechend so in Erfüllung geht, wie du dir das erhoffst, erwartest. Ich wünsche dir einen wunderbaren NHL Entry Drive 2023 und freue mich sehr, wenn wir auch in den kommenden Staffeln von Unibet Hockey O'Clock wieder miteinander plaudern dürfen.
Danke vielmals. Danke für die Einladung. War eine große Ehre.
Unibet Hockey O'Clock.
Es ist eine spektakuläre Doppelfolge von Unibet Hockey O'Clock. Wir haben gerade von David Reinbacher gehört, einem de facto sicheren Top-10-Pick im NHL Entry Draft 2023. Wir begeben uns ein klein wenig weiter nach unten. Wie viel weiter nach unten? Auch das wird sich in Kürze entscheiden. Es geht in Richtung Torhüter und da freut es mich außerordentlich, mit einem der größten Torhüter-Talente Europas zu sprechen und möglicherweise dem allerersten NHL-Entry-Draft-Pick aus Italien gebürtig. Nämlich, ob es soweit kommt, werden wir rausfinden. So oder so, erst einmal Torhüter, nicht mal mehr Talent, Torhüter-Prospect und jemand, der sich schon mehrfach in so vielen verschiedenen Leistungsstufen bewiesen hat. Sein Name ist Damian Klager, kommt aus Bruneck, hat in Pustertal oder im Pustertal das erste Mal die Schlittschuhe angelegt. Und bevor ich mich einmal mehr um Kopf und Kragen rede, Damen, freut mich einfach nur extrem, dass du ein klein wenig Zeit nimmst, um über Eishockey und den NHL Entry Draft zu plaudern.
Ja, danke, dass du sein darf.
Damen, ich habe auch David Reinbacher, deinem Vorredner, wenn man so will, die Frage gestellt, so nach der Gefühlslage. Wir zeichnen das Gespräch zwei Tage vor dem NHL Entry Draft auf. Die Projections bei dir gehen so hoch wie, also in Richtung dritte Runde und dann aber irgendwie auch vielleicht ein klein wenig weiter nach unten. Also es wird viel projiziert, prognostiziert. Wie fühlt es sich am anderen Ende an, wenn man nicht weiß, was am Mittwoch tatsächlich passieren wird?
Ja, also von meiner Sicht finde ich, die Würfel sind wahrscheinlich schon gefallen. Es ist im Endeffekt eine Lotterie. Ich bin mir bewusst, dass ich eher ein Wildcard-Pick bin. Also ich habe schon alles gehört. Alle möglichen Runden, viele verschiedene Einschätzungen, viele Meinungen. Andere Meinungen sind, dass sie nicht in Draft care, andere Meinungen, dass sie höher im Draft care. Es ist eine Lotterie und ich kann da nichts mehr kontrollieren und dann lasse ich es einfach mit zukommen, wie es kommt. Nicht?
Und auch das ist das Spannende an diesem Prozess, dass du es eh nicht beeinflussen kannst, außer mit deiner spielerischen Leistung und natürlich auch dem, was du in den Interviews dann auch zum Besten gibst. Aber gab es so einen Moment in deiner Karriere, in deinem Tun und Wirken, wo du das Gefühl hattest, hoppla, aus welchen Gründen auch immer, bin ich jetzt am Radar von NHL-Scouts?
Also das war Anfang der Saison noch nicht so der Fall. Das ist so während der Saison gekommen, nachdem ich tatsächlich mein Allsvenskan-Debüt gemacht habe in Karlskoga. Da ist die Aufmerksamkeit ziemlich groß geworden, direkt danach. Und ich glaube, das war der ausschlaggebende Punkt. Und seitdem waren es schon relativ viele Interviews und Teams, die sich gemeldet haben, wo ich sehr froh drüber bin. Aber so am Anfang der Saison war es noch ja ganz ruhig. Ja, was macht der in der schwedischen U20? Das ist vielleicht schon ein bisschen so ein Hingucker, aber mehr war es auch nicht da.
Ich möchte mit dir über viele Dinge sprechen, aber beginnen wir vielleicht mal auch zur Einordnung, nachdem dieser Podcast ja dann doch mehrheitlich in Österreich gehört und konsumiert wird, auch mal mit deinem Werdegang, wenn man so will, in Bruneck beziehungsweise im Pustertal aufgewachsen, groß geworden, Schlittschuh laufen und Eishockey spielen gelernt. Und dann hat sich aber in Richtung der Red Bull Hockey Academy verschlagen. Wie kamst du dazu vom Pustertal nach Salzburg und dann nach Schweden?
Also, ich habe im Pustertal die Mittelschule fertig gemacht. Da waren zwei Spieler, die waren ja älter als ich. Der Fabian Gschliess und Don Podella, die haben beide in der Akademie da gespielt. Und dann wollte ich eigentlich in die Schweiz gehen. Aber damals war der Komplikation mit der Goalie-Lizenz, dass sie die Goalies nicht mehr reingelassen haben. Und dann habe ich unbedingt nach Salzburg gehen wollen. Habe mich dann tatsächlich auf der Website für ein Tryout angemeldet und habe dann ein paar Monate später eine Antwort gekriegt. Und ja, dann bin ich hingefahren zum Tryout und habe glücklicherweise einen Platz gekriegt.
zum Tryout über die Website anmelden und jetzt im NHL-Draft, wenn du diese Reise, die ja tatsächlich nur ein paar Jahre gedauert hat, auch so für dich ein klein wenig Revue passieren lässt, wie absurd ist es und wie viele Zufälle sind da vielleicht auch mit dabei? Weil wenn sich niemand meldet oder wenn, keine Ahnung, deine E-Mail im Spam-Folder landet, dann war's das.
Natürlich, also es ist alles zusammen schon ein bisschen zufäller. Ohne Glück geht es natürlich nie. Aber ich kann es nicht so sagen, es waren sehr viele Leute auf meinem Weg, die sich richtig um mich gekümmert haben, mir richtigen Ratschläge gegeben haben, gut ausgebildet und auch mir weitergeholfen haben. Also das haben wir sehr viele Leute auf dem Weg. Aber natürlich, es ist alles sehr schnell gegangen jetzt. Also am Anfang der Saison hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass ich jetzt so in der Position bin, wie es gerade ausschaut. Und es ist über letzten Jahr wirklich schnell gegangen. Und da von Bruneck raus nach Salzburg, dann direkt eine Stufe höher gegangen mit den Eltern. Das war schon eine riesige Umstellung. Da war ich am Anfang vielleicht ein bisschen, wenn ich es so ausdrücken kann, ein bisschen geschwommen im Tor. Aber das hat alles geholfen am Weg. Und ja, ich würde nichts dran ändern. Bin sehr dankbar, wie alles gegangen ist bis jetzt.
Und diese Prozesse und diese Entwicklungen, die sind so extrem spannend, auch was das nachvollziehbar machen für Außenstehende anbelangt. Gab es so einen Punkt in deiner Entwicklung, wo du das Gefühl hattest, und wir haben schon über das NHL-Radar gesprochen, ja, aber wo du prinzipiell das Gefühl hattest, hoppla, rein von den Anlagen her und so wie es läuft, könnte sich vermutlich eine Profikarriere als Eishockeyspieler ausgehen. Ist das immer noch so real, dass da das bevorstehen könnte? Oder gab es einen Moment, wo es Klick gemacht hat, wo du gedacht hast, ja, geht sich vielleicht aus?
Also das ist so, das war schon von Anfang an das Ziel. Also weil das erste Mal Goalie war, also ich war zuerst Spieler 3 Jahre. Das hat mir jetzt nicht so gefallen, weil ich mit Eishockey aufhören wollen. Und dann durch Zufall bin ich irgendwie ins Tor gekommen und habe gesagt, das ist das, was ich machen will. Also das Ziel war schon von ganz von Anfang da. Aber es hat sich immer so nah, greifbar, aber trotzdem sehr, sehr weit weg angefühlt. Und ja, zur anderen Frage ist, es fühlt sich definitiv nur surreal an, weil es geht wirklich von 0 auf 100, auf einmal bist du da. Auf einmal ist die Erwartungshaltung ja ganz anders. Die Ziele sind anders, der Horizont ist weiter und es ist nicht mehr nur ein Traum, sondern du bist auf dem Weg und musst jetzt halt die weiterkämpfen.
Was allen Scouts, allen Beobachtern, allen auch Fans, die dich bisher in Aktion erleben durften, natürlich sofort ins Auge springt, im wahrsten Sinne des Wortes, ist die schiere Physis. 1,97 groß, 94 Kilogramm schwer. Das prototypische Goalie-Gewicht ist wahrscheinlich vernachlässigbar, aber die prototypische Goalie-Größe war bis vor ein paar Jahren noch ein klein wenig geringer angesetzt. Mittlerweile sieht man das häufiger, dass auch sehr, sehr große Goalies oder überdurchschnittlich große Goalies große Erfolge haben. Inwieweit war es auch deiner Physis geschuldet, dass du im Tor reüssieren konntest?
Das ist natürlich ein großer Teil. Also viele Scouts schauen auf die Größe von Goalies. Es gibt Scouts, die schauen unter 1,85 gar nicht hin. Gibt es leider Gottes auch. Ich bin immer noch der Meinung, dass das Torhüterspiel mehr skillbasiert ist als nur auf der Physis. Weil es geht halt so rum, riesige Torhüter, jetzt in meinem Bereich um die 2 Meter, haben halt die Probleme, die Löcher schnell genug zuzumachen. Und bei den Kleinen ist es halt das Problem, dass sie genug abdecken müssen. Und dann ist es so, dort die Balance zu finden. Als großer Goalie ist es ein bisschen schwerer, sich zu bewegen und die Körperkontrolle zu behalten und die Löcher, aber dafür deckst du halt viel mehr ab und die Wege sind viel kleiner. Und bei den kleinen Goalies, die sind zwar kompakter, aber die müssen sich halt mehr bewegen. Also da ist eine feine Balance zu finden. Ich bin jetzt tatsächlich vielleicht schon ein bisschen zu groß, aber 1,92, das ist, glaube ich, die optimale Größe für einen Torhüter.
Das ist total spannend, wo sich die Torhüterreihe auch hinbewegt. Und gerade hier bei Unibet Hockey O'Clock, als vor ein paar Wochen François Allaire wahrscheinlich der Torhütertrainer im internationalen Eishockey gastieren durfte, als er gesagt hat, die Schwierigkeit in der Evaluation bei Torhütern ist, dass man manche halt einfach zu wenig sieht. Und ich glaube eben damals auf Wasilewski angesprochen und ihn gefragt, wie es passieren kann, dass so jemand in die Mitte der ersten Runde fällt, wo er jetzt wahrscheinlich, wenn es einen Redraft geben würde, wahrscheinlich Top-3-Pick wäre. Und seine Antwort war, das Problem ist, dass man in den Nationalteams, wo viele hinblicken, dann auch in den wirklich guten Ligen, dann immer nur einen Goalie spielen sieht und dass es so schwierig ist zu wissen, wer sind die Zweier, die Dreier quasi dahinter. Jetzt kommst du aus Italien und da sitzen wir als Österreicher ja im selben Schmortopf, wenn man so will. Das sind jetzt keine wahnsinnig großen Eishockey-Nationen. Wenn es ein großes Talent gibt, egal ob auf Stürmer, Verteidiger oder Torhüter, kann man wahrscheinlich eher oder schneller im Rampenlicht stehen, als das vielleicht in Kanada oder in den USA oder in Russland oder in Schweden der Fall ist. Inwieweit ist es für dich, rein was deine Herkunft aus dem beschaulichen Bruneck anbelangt, ein Vorteil, dass du eben Italien im Reisepass hast?
Also Vorteil hin oder her, ich würde sagen, mein größter Vorteil liegt tatsächlich im Nationalteam, dass die mich schon sehr früh eingebaut haben und auch so riskiert haben mitzuspielen, wenn ich es jetzt mal so ausdrücken darf. Da bin ich sehr dankbar, wenn ich 16 mitgefahren bin mit der ersten Mannschaft. Das war natürlich auch eine super Werbung für mich selber. Und da hat man halt relativ einen Namen, weil du kannst so das Land zu dem hinführen. Und dass die mich halt früh eingebaut haben und überall haben, ist es natürlich eine super Werbung für mich. Weil wenn du jetzt zum Beispiel in Schweden spielst, dann ist es schon mal ganz andere Leistung, in die U18-Nationalmannschaft einen Platz zu kriegen. Die Konkurrenz ist natürlich viel höher. Und ich glaube, wir aus den kleinen Eishockey-Nationen können ein bisschen davon profitieren, dass wir trotzdem die Bühne kriegen in einem gewissen Rahmen, aber halt ein bisschen weniger Konkurrenz haben und uns intern sozusagen schon früher oftmals mehr Vertrauen geschenkt wird als bei den großen Nationen.
Ich möchte kurz beim Nationalteam bleiben und vor allem bei deinem Nationalteam. Ja, du hast U18 WM gespielt, du hast U20 WM gespielt, logischerweise nicht ganz Top-Niveau, aber nicht weit davon entfernt. Du hast Weltmeisterschaft gespielt, das Ganze in nur einem einzigen Jahr, in nur einer einzigen Saison. Wie verrückt war dein persönliches Länderspieljahr?
Sehr verrückt. Also wir haben das Italien-Trikot heuer sehr oft anziehen dürfen. Viele Spiele, große Ziele, wo ich leider sagen muss, dass wir nicht alle erreicht haben. Zum Beispiel der Aufstieg mit der 18, der war nicht weit entfernt. Der Aufstieg mit der ersten, der war zum Greifen nah, war überall dabei. Ein bisschen auch gelernt zu verlieren sozusagen. Aber natürlich, das war schon relativ anstrengend, 3 WMs. Und auch jetzt ein Privileg, 3 WMs spielen zu dürfen. Wobei bei der Herren-WM in der Division 1 eigentlich nicht erwartet habe, dass sie zum Zug kommen. Ich habe eher erwartet, dass ich als dritter Torhüter mitfahren darf. Und ja, da ist es leider nicht so gelaufen, wie wir wollten. Aber ich bin sehr glücklich mit den drei WMs total, definitiv.
Man kommt nicht umhin, zumindest an dieser Stelle, immer wieder den großen Rainer Diewis zu zitieren. Das ist der österreichische Jahrhunderttorhüter, das ist der erste Österreicher gewesen, der NHL-Eis betreten hat. Das ist ein Goalie, logischerweise, gewesen. Und als ich ihn mal gefragt habe, was ist die wichtigste Statistik für einen Torhüter, hat er gesagt, ganz einfach, die Siege. Und wenn man jetzt einfach nur deine Nationalteam-Bilanz in diesem Jahr auch via der Univet-Statistik Revue passieren lässt, bei keinem einzigen Turnier mehr Spiele verloren als gewonnen, heißt im Umkehrschluss immer mehr gewonnen als verloren. Wie wichtig war das jetzt auch in diesem Draft-Prozess, den du auch durchlaufen musstest, nicht nur selber sagen zu können, sondern schwarz auf weiß zu haben, ey, gerade im Nationalteam, wo man gegen die Besten der jeweiligen Division auch spielt, immer öfter gewonnen als verloren?
Natürlich ist es wichtig, aber in erster Linie würde ich das sagen, steht tatsächlich das Team. Italienisches Hockey, da ist schon sehr Torhüter passiert, wenn ich es jetzt mal so ausdrücken darf. Manchmal fehlt uns die Offensive. Also wir haben in der 20 jetzt sehr vielversprechende Spieler, aber es ist einfach so, dass wir öfter mehr Schüsse kriegen, wenn man mit Italien spielt, und da ist das Torhüterspiel halt extrem wichtig. Defensiv und da ein bisschen auf Konter, obwohl man jetzt wie gesagt, vor allem in der 20 schon ein bisschen umbauen anfangen und ein bisschen mehr auch agieren, statt nur zu reagieren. Aber das fühlt sich definitiv gut an, mehr Siege verschreiben zu können als Niederlagen. Das ist es, worum es geht im Endeffekt.
Du hast es schon angesprochen, jetzt hat es nicht ganz geklappt mit dem Wiederaufstieg in die Division A beziehungsweise in die A-Gruppe, wo Österreich weiterhin residieren darf. Das italienische Nationalteam aber extrem spannend, nicht nur was die Führung anbelangt. Auch Mike Keenan hat in dieser Staffel von Udo Hockey Clock schon an dieser Stelle gastieren dürfen, sondern natürlich auch mit Hinblick auf die nächsten Olympischen Winterspiele, die 2026 dann stattfinden werden. Wie ist so generell die Stimmung im Team zwischen Weltmeisterschaftspflicht und Olympiakür? Und gerade bei Letztgenannten kann ich mir vorstellen, wirst du natürlich schon auch das eine oder andere Auge auf potenziell den Starting Goaltender, die Starting Goaltender Position geworfen haben.
Also hinblicklich auf die WMs, natürlich unser Anspruch ist es, eine Top-Division mitzuspielen und uns dort auch halten zu können. Wir dürfen nächstes Jahr die WM in Bozen ausrichten. Wir werden uns definitiv gut darauf vorbereiten. Ich hoffe, ich kann auch wieder Teil des Teams sein und mir einen Platz erkämpfen. Aber die Vorfreude auf Olympia ist natürlich groß bei jedem, der irgendwie mit Eishockey oder generell Sport in Italien zu tun hat. Und die Vorbereitungen, die laufen schon. Es gibt Pläne, es gibt Ziele. Und natürlich hoffe ich, dass viele jüngere Spieler meines Alters, ein bisschen älter, große Schritte machen im nächsten Jahr und sich dann als Nationalteam einbauen können. Und das ist ein großer Traum von mir, da auflaufen zu können, weil ich glaube, das ist, wenn du bei Olympia mitspielst, das tust du nicht so oft. Das ist eine Chance, die ist einmalig im Leben, überhaupt zu Hause. Und dann ist die Vorfreude natürlich riesengroß und da dementsprechend der Arbeitsgeist.
Ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass es allein durch das jetzt von dir anhören und von dir gehörte viele Menschen geben wird, die dir auch die Daumen drücken, dass es mit diesem riesigen Ziel, das du schon richtig angesprochen hast, ja nicht vielen Eishockeyspielern auf diesem Planeten vergönnt ist, auch erreichen darfst, möchte mit dir aber noch ein klein wenig in der Gegenwart auch bleiben und dem, was vielleicht auch ein klein wenig näher zurückliegt. Du hast schon angesprochen, du hast mit vielen Teams gesprochen, als man auf dich aufmerksam geworden ist, als Svenskan, beziehungsweise als du nach Schweden gewechselt bist. Auch da ist das Scouting-Radar natürlich ganz, ganz anders entwickelt. Aber wie muss man sich das vorstellen? Wie viele Teams klopfen da an? Mit wie vielen Scouts, Leuten hast du Pi mal Daumen die letzten Wochen, Monate gesprochen?
Also das läuft halt so ab, dass ich Anfang Saison vorzu immer mehr und mehr Teams melden halt auch. Es gibt viele Teams, die warten gerne, bis Saison abgeschlossen ist und machen das dann so in der Offseason, bis zum Draft geht. Ich persönlich hatte eigentlich relativ gut ausgeteilt, immer wieder ein paar Teams und normalerweise spricht man da halt mit Scouts, die entweder vorbeikommen nach Spielen, anrufen. Es wird auch viel mit Fragebögen gemacht. Es wird dann immer ein bisschen so mehr Wert auf die Person gelegt, also ein bisschen die Person besser kennenzulernen und halt ein bisschen den Hintergrund, wo man herkommt, was man gerne macht, auch wie man persönlich ist außerhalb vom Eis. Das sind so halt die Fokuspunkte. Und danach kommt es auch hin und wieder vor, dass man dann in meinem Fall zum Beispiel vom Goalie-Trainer angerufen wird, dass man sich ein Video zusammen anschaut, dass nochmal Goalie-Trainer rüberkommen, Spiele schauen. Und im Endeffekt weiß man aber selber nicht wirklich, wie man steht. Wer gerade da ist, ist immer ein bisschen so eine Überraschung, wenn man dann nachher halt irgendwie jemand da stehen hat, der möchte kurz mit dir reden oder so. Das ist schon immer ein cooles Gefühl. Aber ja, es ist schon sehr viel, dass man Spieler nicht sieht und nicht wirklich weiß.
Jetzt ist das auch deswegen spannend, weil es ja dann intensivere Kontakte mit bestimmten Organisationen gibt und ich werde da jetzt definitiv nicht abbringen, wo du unbedingt spielen möchtest oder von wem du gedraftet werden möchtest, weil das ohnehin nicht in deiner Hand liegt, aber merkt man als Spieler, als potenzieller NHL-Draftee rasch, von welcher Organisation es mehr Interesse gibt oder gibt es Organisationen, die einem sofort was einem sofort bemerkbar gemacht wird, hoppla, die interessieren sich deutlich intensiver für mich, als das bei anderen Teams der Fall ist?
Ja, definitiv. Das ist vor allem der Fall, wenn ein Team öfter mit dir redet, mit mehreren verschiedenen Personen auf verschiedenen Ebenen. Aber es gibt auch Teams, die ihr Interesse öffentlich nicht wirklich bekunden wollen, aber trotzdem sehr interessiert sind. Und auf der anderen Hand gibt es auch Teams, die weniger interessiert sind, aber sich trotzdem öfter melden. Also ganz genau wissen, wo man steht, tut man nicht, aber man hat schon ein bisschen Gefühl, welche Teams dann doch sehr interessiert sind und welche ja weniger.
Zu einem der wichtigen Namen in der NHL Goaltending-Welt schon genannt mit François Allaire. Jürgen Penker war erst vor 2 Wochen hier bei Unibet Hockey O'Clock zu Gast. Er ist auch Teil dieses Goaltending Excellence Departments, das Roberto Luongo bei den Florida Panthers ins Leben gerufen hat. Jetzt gibt es immer mehr Teams, die einen noch viel größeren Fokus als ohnehin schon auf das Thema Goaltending und Goalkeeping legen. Jürgen Penker hat es so wunderbar formuliert, es ist der Einzelsport im Teamsport und deswegen wird das immer nur noch individueller, was die Trainingsgestaltung und Fokussierung auch anbelangt. Schaust du dir persönlich an, welche Teams vielleicht auch solche spezifischen Goaltending-Departments unterhalten? Schielt man da vielleicht mit einem Auge oder zumindest einem halben Auge drauf, ob man nicht vielleicht genau dort landen könnte oder ist es letztlich völlig egal, wo du landest?
Mir persönlich ist es tatsächlich letztlich völlig egal, beziehungsweise nicht völlig egal, sondern das Team sollte sich halt wirklich interessieren und auch einen Plan haben und auch halt meinen Plan ein bisschen teilen, den ich jetzt in Schweden habe und auch mit dem Team. Das eine sehr gute Lösung ist. Aber natürlich, es sind immer mehr Teams in der NHL, die ihr Goaltending Department halt ausbauen, weil die Position halt wirklich sehr wichtig ist und wie gesagt auch schwer zu scouten und dann auch schwer zu entwickeln, weil ich glaube halt zum gewissen Level kommt man als Goalie mit Skill, aber danach ist viel mental. Wie man das mental handhabt, die ganze Situation und auch wie konsistent man Leistungen abrufen kann. Und das ist dann halt sehr schwer zu scouten, überhaupt wenn man erst 18 Jahre alt ist.
Und das ist etwas, das ich noch gar nicht angesprochen habe, dass du eben noch Teenager bist, das Ganze auch noch fast 1,5 weitere Jahre, und das kann man sich so schwer vorstellen. So, wenn ich so ein klein wenig vor der eigenen Tür gekehre, was ich mit 18 irgendwie für Flausen im Kopf hatte und wie weit ich von irgendwas Professionellem einfach weg war und dann dafür mit Menschen sprechen, die nicht nur einen klaren Plan haben, sondern auch so fokussiert sind, dass sie mehr als nur das Potenzial haben, um in der besten Eishockey-Liga der Welt dann auch zu bestehen, dann nötigt man das jeglichen vorhandenen Respekt auch ab. Aber wenn wir das vielleicht auch ein klein wenig runterbrechen und nachdem sich gerade sehr viel, was die italienische Eishockey-Berichterstattung auch auf dich fokussiert, kriegt man den Hype so ein klein wenig mit? Also ich habe jetzt einfach nur mal quer gelesen, ob das Sportbiz ist oder auch die Dolomiten, die immer wieder berichten. Kriegt man das mit, dass man gerade singulär in Italiens Eishockey-Auslage steht oder versuchst du das so gut es geht auszublenden?
Das kriegt man natürlich schon mit, wenn man zu Hause ist vor allem. Das ist einerseits schon auch cool, würde ich sagen. Aber jetzt, wenn ich in Schweden war, dann hat man das tatsächlich nicht so mitbekommen. Wo ich ja unter mir gespielt habe, dann hat man halt wieder mal was gehört oder der Vater hat einen angerufen und halt gezeigt und dann habe ich mich schon auch gefreut oder man hat halt öfter mit Reportern geredet. Aber ich finde, das ist durchaus eine gute Sache, weil ich halt möchte, dass mehr junge Spieler wieder anfangen zu träumen, vor allem auch hier in Italien. Weil die Programme sind am Vormarsch, zum Beispiel auch im Brunnerweg neue Arena. Wir probieren im Nachwuchs neue Programme zu entwickeln, um auch die Spieler dann weiterzubringen. Und ich hoffe, dass ich dann in gewisser Weise eine Vorbildfunktion sein kann, wenn ich dann ins Ausland gehe und wirklich probiere, auch den Traum zu verfolgen. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich da in den Medien präsent bin und hoffe, dass das so viele junge Spieler wie möglich sehen.
Das ist mir auch eine der Geschichten, warum du auch hier bist. Dir könnte das Schicksal blöden in Anführungszeichen, dass du der erste in Italien geborene Eishockeyspieler bist, der auch in Italien Eishockey spielen gelernt hat, der von einem NHL-Team gedraftet wird. Inwieweit versuchst du das schon irgendwie? Ich meine, es muss erstmal passieren, das ist mir schon klar, aber nachdem die Chancen jetzt nicht ganz schlecht stehen, ist das was, mit dem du dich schon beschäftigst, wie es sich anfühlen könnte, wenn es auf einmal auch heißt, Damian Klager, allererster italienischer Eishockeyspieler, der gedraftet worden ist, oder muss auch das erstmal passieren, um es an dich ranzulassen?
Es fühlt sich ehrlich gesagt immer noch genauso weit weg an, wie als ich mit 12 das erste Mal draufgekommen bin, dass es sowas gibt. Wenn ich ganz ehrlich bin, deswegen lasse ich das einfach wirklich auf mich zukommen und probiere es dann zu verarbeiten, wenn es passieren sollte. Und wenn nicht, bin ich auch nicht beleidigt.
Auch das macht dich hochgradigst sympathisch. Ich habe noch zwei Fragen, um dich dann auch nicht mehr der wertvollen Zeit zu kosten. Habe ich auch ein klein wenig mit dem Goaltender-Ranking beschäftigt und das ist so extrem volatil bei den ganzen tatsächlichen Experten und dann auch selbsternannten Experten. Aber ich glaube, wenn man versucht, ein klein wenig quer zu lesen, dann kommt immer öfter so als topgesetzter Goalie der Name Michael Rabal daher. Das ist ein gebürtiger Tscheche, der schon in Nordamerika Eishockey gespielt hat, nächstes Jahr für UMass auflaufen wird, wo Greg Carvell vor 2 Jahren auch schon an dieser Stelle zu Gast war, der Head Coach hier bei Unibet Hockey O'Clock. Großes Programm in der NCAA. Schauen wir mal, ob er tatsächlich auch gedraftet wird. Aber wenn man Michael Rabal und Damian Klager so schablonenartig übereinander liegt, dann ist es fast deckungsgleich. Ich glaube, eure Geburtstage sind 7 Tage auseinander. Größentechnisch liegen 2 Zentimeter zwischen euch. Gewichtstechnisch sind es, glaube ich, irgendwie 2 oder 3 Kilo. Also rein, was die Physis anbelangt, wirklich deckungsgleich. Warum? Und das ist jetzt eine fiese Frage und da darfst du ja auch gerne ausweichen. Aber warum ist Michael Rabal höher auf den Draftboards als Damian Klager?
Das liegt außerhalb meiner Kontrolle. Also ich glaube, ich habe das Beste gegeben meiner Saison. Es ist auch so, dass der Fokus beim Rankings meistens oft mehr auf Nordamerika liegt als auf Europa. Das ist vielleicht ein Faktor, aber ich persönlich gebe nicht zu viel Wert auf die Rankings. Genauso wenig, wie ich Wert geben würde auf die Draftposition. Sondern für mich wäre es tatsächlich mehr das Team, wohin es halt geht. Ich finde, das ist viel wichtiger. Und wenn Goalies in Rankings vor mir sind, bin ich absolut nicht beleidigt. Ich habe gegen sehr, sehr viele gute Goalies auch in Schweden gespielt. Ich habe auch Goalies kennengelernt, die sich's verdient hätten, mehr Aufmerksamkeit zu kriegen und die es halt nicht bekommen haben. Also auf jeden Fall, es sind sehr, sehr viele Top-Torhüter heuer im Draft und da bin ich absolut nicht beleidigt, wenn ich irgendwo in der Mitte stehe.
Und auch das macht ihn nur noch sympathischer, die Art und Weise, wie du auf die durchaus gemeine Frage reagiert hast. Möchte tatsächlich noch eine Zwischenfrage einwerfen, weil es in den vergangenen Stanley Cup Playoffs einfach so eindrücklich war und auch mit Jürgen Penker kein bisschen länger darüber gesprochen. Inwieweit verfolgst du das auch als interessierter Beobachter mit Argusaugen, was zum Beispiel einem Adin Hill widerfährt? Wird von den Coyotes gedraftet? Es gibt viele, die sagen, wenn du von den Coyotes gedraftet wirst, dann gehst du dorthin, um deine Karriere sterben zu sehen. Kämpft sich über die American Hockey League, immer wieder zurück in die National Hockey League, wandert hin und her und auf einmal hat er auf der Vita stehen Stanley Cup Winning Goaltender für die Vegas Golden Knights. Inwieweit verfolgst du auch solche Karrieren? Inwieweit ist auch das ein Paradebeispiel dafür, dass man als Goalie-Prospect, egal wohin es geht, nie aufgeben darf?
Das sind natürlich sehr inspirierende Geschichten vor allem. Das ist halt dann, wenn sich die Vorbereitung auf eine Möglichkeit trifft. Es erfordert einiges Durchhaltevermögen, vor allem als Torhüter, weil nur einer spielt. sind oft Leute, die halt ihren Ruf haben, ihren Namen, wo es einfach schwer ist, daran vorbeizukommen. Und da muss man halt einfach sich auf sich selber fokussieren und das Bestmögliche draus machen und auf die Möglichkeit warten, sich zu beweisen. Und er hat das super gemacht, er hat es ausgenutzt und hat es jetzt geschafft. Und ich schätze, er wird auch zukünftig in der NHL wahrscheinlich als Starting Goalie auflaufen.
Letzte Frage. Wie verfolgst du den NHL Entry Draft? Wie verhält es sich auch mit dem Agenten in Kontakt stehen, irgendwie Updates zu bekommen, was passieren könnte? Bist du da völlig relaxed zu Hause im Wohnzimmer, im Liegestuhl oder Handy, Tablet, Laptop, TV, die am Laufen sind, damit auch ja nichts entgeht? Wie muss man sich das vorstellen?
Also ich glaube, der größte Sturm ist tatsächlich vorbei. Ich glaube, auf allen Listen sind die Würfel plus minus gefallen. Ich werde wahrscheinlich nicht mehr viel Kontakte pflegen diese Woche. Natürlich mit dem Agenten nochmal alles durchgehen und schauen, so finales Fazit vom Draft. Aber ich werde mir das dann einfach zu Hause auf dem Fernseher anschauen und schauen, was passiert dann.
Nicht nur in Österreich, sondern vor allem in Italien sind, glaube ich, alle verfügbaren Daumen gedrückt, dass es klappt, dass du der erste italienische NHL Draftpick wirst. Würde mich sehr freuen, wenn es für dich klappt mit dem großen Traum der NHL. Wir alle wissen, dass sehr, sehr viele Faktoren am Ende schlagen werden, ob es klappt oder nicht. Und allein schon der Draftee-Status eine immense Leistung wäre. Insofern hoffe ich sehr, dass es damit hinhaut und freue mich extrem, dass du so kurz vor dem Entry Draft noch ein klein wenig Zeit für Unibet Hockey Clock genommen hast.
Vielen Dank für die Glückwünsche und auch vielen Dank fürs tolle Gespräch.
Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt.
Unibet Hockey Clock.